Breitbandbesprechung.
Vielleicht verstehen Sie sich ja als kritischer Leser, Zuhörer oder Zuschauer und hinterfragen Aussagen und Inhalte, die Sie konsumieren. Dann gut so, denn das wird immer wichtiger und gleichzeitig immer komplizierter. Denn Töne, Texte und Bilder können mittlerweile so gut vom Computer erstellt werden, dass man sie immer häufiger für menschengemacht oder realistisch hält.
Ja, Microsoft hat erst kürzlich bei einer Entwicklerkonferenz eine Technik namens Holoportation vorgestellt. Mit Datenbrille und Tracking-Kameras können sich Menschen so virtuell an einem Ort treffen, auch wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Und man kann so ein bisschen zusammenfassen, dass Tracking, also die Echtzeitverarbeitung von Körperbewegungen und der zeitgleiche digitale Abgleich in Videoform, der funktioniert immer besser.
Und daran arbeitet auch gerade das Max-Planck-Institut. Facial Reenactment nennen die Forscher ihr Konzept. Dabei wird die Mimik einer Person live auf das Gesicht einer anderen in einem Video übertragen. In einem Testvideo läuft das so ab, da sitzt ein Proband und manipuliert das Video von George W. Bush. Seine Gesichtsausdrücke erscheinen auf dem Gesicht des ehemaligen US-Präsidenten. Also lacht der Darsteller, lacht auch eben George W. Bush.
Und wir haben mit dem Chefforscher dieses Projekts gesprochen, und zwar mit Christian Theobald vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und zuerst wollten wir von ihm erklärt bekommen, wie das Gesichtstracking und die Technik dahinter funktioniert.
Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist Face-Tracking, Gesichtsrekonstruktion aus Videos. Das, was jetzt herausgegriffen wurde, ist ein Beispiel, was wir in diesem Video zeigen, das die Methode erklärt. Und wir haben das Reenactment genannt. Und was wir dort zeigen, ist im Prinzip, wir haben, nennen wir es mal Person A, die vor einer Videokamera sitzt. Und wir können mit unserem Tracking-Verfahren deren Gesicht rekonstruieren in Echtzeit. Und wir können das Gleiche, nennen wir es mal Person B, in einem beliebigen anderen Video machen. Das könnte jetzt auch ein Video aus YouTube sein. Und was wir dann machen können, ist, wir können einen Teil der Gesichtsinformation von Person A auf Person B übertragen. Und es hat natürlich auch den Studenten sehr viel Spaß gemacht, sozusagen ist auch zum Teil einfach ein witziges Ergebnis zu sehen, wie dann ein modifizierter Gesichtsausdruck aussieht, wenn George Bush dann auf einmal vielleicht eine Grimasse zieht. Und ich glaube, das war auch dann einer der Gründe, warum es in einigen Social-Media-Plattformen aufgegriffen wurde.
Ja, also wir haben ja das Video natürlich zur Vorbereitung uns auch angeguckt und ich war in erster Linie fasziniert, aber ich habe gleichzeitig auch so einen kleinen Schauer bekommen, der mir über den Rücken lief, weil das natürlich auch sofort impliziert, okay, man kann dort, zumindest wirkt es so, sehr trivial manipulieren. Also theoretisch bräuchte man ja wahrscheinlich nur eine Kamera und ein Computerprogramm und der Rest geschieht dann irgendwie automatisch. Ist es tatsächlich so trivial oder ist das eine hochkomplexe Technik, die noch in den Kinderschuhen steckt und die nur im Labor funktioniert?
Genau, also zunächst einmal ist es so, es wurde in manchen Berichten auch in Social-Media-Plattformen gesagt, ja, das ist eine App oder das ist eine Software, die man kaufen kann. Das ist es natürlich nicht. Das ist ein Forschungsprototyp, der läuft genau bei uns im Labor. Es ist auch ein Verfahren, das in vielerlei Umgebungen noch nicht so gut funktioniert. Es gibt immer noch Konditionen, also Bedingungen, unter denen es schief läuft. Ja. Also ganz trivial ist es nicht. Was man hier noch dazu sagen sollte ist, auf der einen Seite hat Gesichtstracking sehr viel Potenzial. Es gibt sehr viele interessante Anwendungen, die damit möglich wären.
Was wären denn das für Anwendungen?
Wir können zukünftig Computer- und Robotersysteme bauen, die den Gesichtsausdruck des Gegenübers interpretieren können, vielleicht empathisch auch auf den Gemütszustand oder auf die Reaktion der Person eingehen kann. Zum Teil wird Gesichtstracking heute auch schon in einer sehr vereinfachten Form eingesetzt, in Fahrzeugen zum Beispiel, um zu erkennen, ob ein Fahrer vielleicht ermüdet ist oder man ihm vorschlagen sollte, dass er eine Pause einlegt. Das kann man mit einer Methode, die wir jetzt haben, noch viel besser machen, weil sie eben unter sehr viel schwierigeren Bedingungen sehr viel mehr Informationen liefert. Es funktioniert auch, wenn sich die Beleuchtung stark ändert. Es funktioniert auch, wenn starke Verdeckungen vorliegen. Das heißt, wir haben ein Verfahren, das in vielerlei Anwendungsszenarien einfach deutlich robuster, deutlich schneller, deutlich bessere Daten liefert und damit auch Anwendungen, die diese grundlegende Technik als Komponente einsetzen, im Gegenzug robuster, schneller und besser machen.
Ja, also wenn man sich dieses Video anschaut, dann was sofort ins Auge springt im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Detailgrad und es wirkt halt einfach sehr realistisch. Und da habe ich mir relativ schnell die Frage gestellt, ist es in Zukunft angenommen, diese Systeme etablieren sich und die sind Teil unserer normalen Welt, kann man in Zukunft überhaupt noch unterscheiden zwischen computergenerierten Realitäten in Anführungszeichen und der tatsächlichen Realität?
diese Qualität von Manipulation, die können Sie heute schon erreichen, wenn Sie sozusagen bereit sind, vielleicht mehr Zeit da rein zu investieren. Ja, also ich meine, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass in vielen Filmen heutzutage sogar die Gesichter echter Schauspieler heute durch computergrafisch generierte Gesichter ersetzt sind. Das hat zum Beispiel auch den Grund, dass vielleicht das ein Stuntman ist, der durch den realen Schauspieler ersetzt werden muss. Oder das hat Gründe, dass vielleicht die Beleuchtungssituation nicht ganz so war, wie der Regisseur das wollte. Also es gibt verschiedene Gründe, das zu machen, aber im Prinzip ist die Möglichkeit, das zu tun, auch heute schon gegeben und wir eröffnen damit keine neue Möglichkeit.
Und dass es theoretisch live ist, schon. Es ist eine andere Dimension. Ich meine, wenn ich ins Kino gehe und mir einen Film anschaue und ich weiß, es ist ein fiktionaler Umstand und im Gegenteil zu dem, was in Ihrem Video dargestellt wird, ist ja schon potenziell eine Live-Situation. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Das ist insofern ein Unterschied, aber die Qualität, die unser Verfahren liefert, ist auch im Gegenzug aber auch nicht vergleichbar mit dem, was Sie wirklich bräuchten, um das fotorealistisch zu machen. Also ich denke, wir haben jetzt eine Genauigkeit der Rekonstruktion erreicht, die wahrscheinlich den Test standhält, dass man vielleicht, ich weiß nicht, 2 oder 3 Sekunden draufschaut, um das Video im Detail anzuschauen und dann würde man es vielleicht nicht merken. Wenn Sie es aber genau anschauen, werden Sie die Manipulation in allen unseren Videos sehen.
Ja? Was halten Sie denn davon, wenn man solche Videos dann zum Beispiel eben auch kennzeichnet, damit sichtbar wird, hier wurde jetzt auch gerade manipuliert?
Ich habe ja gesagt, es ist ein Grundlagenforschungsprojekt. Ein Teil der Rekonstruktion ist, wir berechnen zum Beispiel Reflexionseigenschaften und Beleuchtungseigenschaften der Szenen. Und dadurch ist es auch möglich, Manipulation zu erkennen, weil sie ja im Prinzip, nehmen Sie an, Sie haben 2 oder 3 Gesichter und auch heute kann man mit Bildbearbeitungssoftware, das wird ja sehr oft getan, auch zum Teil aus künstlerischen Gründen, einfach ein Bild zu manipulieren. Wir können im Prinzip erkennen, ob die Rekonstruktionen konsistent sind. Das ist ein Forschungsgebiet, das nennt sich digitale Forensik und da werden solche Schlüssel, also Inkonsistenzen, extrahiert. Ja? Und auch das ist eben auch eine Möglichkeit, die solche Rekonstruktionsverfahren eröffnen und auch in anderen Kontexten gab es bei uns auch schon Anfragen, ob unsere Methoden dazu eingesetzt werden können, zu zeigen, dass ein gewisser Inhalt manipuliert wurde. Also das sind immer die 2 Seiten.
Ja, das ist natürlich auch für Journalisten sehr interessant, um ja bestimmte Quellmaterialien zu verifizieren. Genau. Das hatten wir auch schon hin und wieder hier in der Sendung mal thematisiert. Genau. Und das Thema Manipulation ist natürlich auch seit der Digitalisierung eigentlich eins, was uns immer schon beschäftigt hat. Sie haben gerade schon angesprochen, Fotomanipulation, ne, was mit Photoshop alles möglich ist. Da wurde ja immer wieder auch debattiert. Oder jetzt auch relativ neu diese ganze Debatte um Bots, also dass automatisierte Programme im Social-Media-Bereich Texte verfassen, die wiederum die gesellschaftliche Debatte vielleicht beeinflussen. Das sind ja alles schon Debatten, die schon existieren. Wenn man die jetzt noch weiter denkt in einem Bewegtbild-Bereich, also ist das eine neue Dimension, die Sie auch mit erforschen, also auf einer philosophischen Ebene, die Konsequenzen einer solchen Technologie oder geht es Ihnen eigentlich nur um die technische Machbarkeit?
Natürlich ist unsere Motivation zunächst die technische Machbarkeit. Natürlich ist uns klar, dass all das, was wir tun, zum Teil auch transformatorische Entwicklungen in Gang setzen kann. Zum einen auf der positiven Seite, weil es gibt sehr viele positive Möglichkeiten, diese Rekonstruktionstechniken einzusetzen. Ja, wir hatten, vielleicht nochmal dieses eine Beispiel aufzugreifen, Sie hatten am Anfang Holoportation als Beispiel genannt. Das heißt, das ist ja so eine Art 3D-Skype, ja, Telepräsenz. Dazu muss ich ja im Prinzip das Gegenüber auf der Gegenseite dreidimensional rekonstruieren, um es dann mit einem Virtual Reality Headset oder mit einer Augmented Reality Brille dann in mein Sichtfeld zu reprojizieren. Ja. Und das ist natürlich eine völlig neue Art der Kommunikation. Es ist eine Art der Kommunikation, die vielleicht auch in Zukunft Reisen überflüssig machen wird, die man eigentlich nicht antreten möchte, was auch unter anderen gesellschaftlichen Gesichtspunkten vielleicht ein Vorteil ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wie bei vielen Techniken, vielen Technologien, die wir heute entwickeln, das vielleicht auch ein neues Manipulationspotenzial eröffnet. Und es ist wichtig, dass man diese Expertise entwickelt, um darauf sozusagen auch entsprechend reagieren zu können.
Die berühmten 2 Seiten der Technologiemedaille also. Vielen Dank für das Gespräch, Christian Theobald vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und das Video, das wir jetzt schon mehrmals angeführt haben im Gespräch, das haben wir verlinkt und eingebettet bei uns auf der Seite im Netz unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Können Sie sich auch mal anschauen.